Ja, ihr lieben Geschwister, manche Sachen ändern sich nie. Und manche 3-4 Mal in einer Zeitperiode. Und als ich das letzte Mal hier stand, da war ein Thema eben die Veränderung. Wir können uns erinnern, wir hatten damals schon Einschränkungen hinsichtlich unseres Treffens, unseres Zusammenseins, die wir ja, dem Herrn sei Dank, momentan hinter uns haben. Und doch sprechen Obrigkeiten, sprechen Regierungen und Gewalten, die sich dafür halten, davon, dass die Welt nicht mehr so sein wird wie zuvor. Das ist das, was uns täglich entgegenschwappt, was uns täglich angreift, was wir hören. Man kann die Quellen raussuchen, wie man will. Man hört immer das Gleiche. Es wird sich verändern und nicht zum Guten. Wir müssen uns einstellen. Wir müssen uns verändern. Heute sind Veränderungen größer als je zuvor. Nicht nur die sichtbaren und fühlbaren Veränderungen, sondern es werden Zukunftsängste geschürt. Zukunftsängste und Fragen. Fragen, welche die Welt nicht beantworten kann. Man merkt es ganz deutlich, es wird hin und her geschoben, es wird versucht, man hält sich nicht an Absprachen und es gibt eine totale Unsicherheit. Und da gibt es aber auch einen Satz oder einen Vers bei uns in der Bibel, im Markus-Evangelium, Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt, und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Diesen Auftrag lesen wir und diesen Auftrag haben wir. Und man stellt sich die Frage, geht das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Ist das jetzt noch angesagt? Was hat's denn für einen Sinn, weil die Welt sich mit ganz anderen Sachen beschäftigt? Wenn du früh, sobald du das noch durchdüst, auf Arbeit gehst, ist das erste Thema, wie kann ich im Winter heizen? Was habe ich für eine Heizung? Zukunftsangst. Und dann kommst du und sagst, das mit dem Evangelium. Probleme, die der Mensch in seiner falsch verstandenen Freiheit selber hervorgerufen hat. Die Probleme sind nicht aufdiktiert, sondern dort, wo der Mensch selbst versucht hat, frei zu sein, wo er selbst versucht hat, nach seinen Wünschen und seinen Möglichkeiten und Erkenntnissen zu leben, merkt er früher oder später, dass das Probleme macht. Nehmen wir das ganze Gebiet der Umweltverschmutzung. Nennen wir das ganze Gebiet der Ernährung, dem Raubbau. Es gibt Mord, es gibt Totschlag, es gibt sexuelle Entgleisungen in Größenordnungen. Und dann noch dazu wird uns erklärt, ja eigentlich ist das ja alles normal, hat es ja früher auch schon gegeben. Und leider haben übermäßige Lockerungen von, ich möchte nicht sagen Vorschriften, aber von Anweisungen dazu beigetragen. Die Menschen im Alten Testament, die hatten Anweisungen, wie sie sich zu verhalten haben. Und die waren von Gott und die waren sinnvoll. Denken wir alleine das Verhalten gegenüber dem Aussatz. Und leider ist es so, dass in unseren heutigen Tagen auch in den Kreisen, die sich christlich nennen, solche Lockerungen stattgefunden haben. Und da ist es nicht angesagt, mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, der oder das oder die, sondern da ist auch ganz einfach es angesagt, mal selbst nachzufragen. Ich war im Urlaub, das ist schon eine Weile her, leider, auf einem hohen Turm. Ein Meisterwerk der menschlichen Ingenieurskunst. Und da stand ich oben drauf und schaute nach unten. Und ja, das Weiß, das war der Pyramidenkugel am Wörthersee. Und wenn du dort auf dem See langfährst und dir das angucken kannst, was du darfst, dann bist du beeindruckt. Und da sagst du, schön ist es hier. Aber warum fährt das Boot, mit dem du fährst, in solche Schlangenlinien? Und wenn du auf diesem Aussichtsturm stehst, dann siehst du warum. Dann kannst du nämlich weiter reinsehen und dann siehst du die Untiefen, die Gefahren, die das Boot umfährt. Und so ist es manchmal auch sinnvoll, sich mal zurückzunehmen. Und jetzt ist gerade Urlaubszeit, mal zurückzunehmen und mal von weiter weg mal zu betrachten, mal sich selbst zu betrachten und auch seinen eigenen Weg zu betrachten. Wie stehe ich denn da? Wie stehe ich denn mit Markus 16, Vers 15? Geht hin und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wie sieht's da bei mir aus? Bin ich in einem guten und gesicherten Verhältnis zu mir und auch zu meinem Gott und zu unserem Herrn Jesus Christus, zur Gemeinde? Oder macht es manchmal Sinn, vielleicht ein etwas mal Abstand zu nehmen und mal drüber nachzudenken, ganz unvoreingenommen? In der Welt ist das Verständnis von Sünde teilweise oder fast nicht mehr vorhanden. Was ist Sünde? Sag deinem Nachbar, sag deinem Kollegen, deiner Arbeitskollegin, was für ein Sünde. Da bist du natürlich nicht gern gesehen. Und die fragt ja, was soll das sein? Ich verhalte mich entsprechend der gesellschaftlichen Norm. Da wird drüber gelästert. Ach ja, das ist nicht auch schon so ein alter Opa. Den kennen wir ja von früher ganz anders. Kein Verständnis. Und wenn du dann sagst, hör mal zu, du musst deine Sünden vergeben lassen, dann wird das Verständnis noch größer und du redest eigentlich ins Leere. Die Erkenntnis, dass es nur einen einzigen und heiligen Gott gibt, die ist ja bei vielen oder fast bei 70-80% der Bevölkerung nicht vorhanden. Da gibt es Aussagen, die einen wirklich staunen lassen. Ja, ich weiß, da gibt es irgendeine Kraft, die über mich wacht. Aber Gott ist das nicht. Man kann es nicht für möglich halten, aber solche Sachen gibt es. Und die sind mir selbst auch schon begegnet. Und dann stehst du da, schaust von dem Turm herunter, und siehst das Weite, du siehst den Teil der Schöpfung, du staunst darüber. Und schon kommt der Nächste und sagt, naja, also das kann Gott niemals gemacht haben. Das hat sich alles entwickelt. Schau mal hier, da sind ja Abdrücke von Krebsen und von Fischen. So, also wie kann das sein? Hier war mal Wasser. Mag sein. Aber wir lesen und wir wissen, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Da ist niemand anders. Mag sein, dass sich der Fluss eingegraben hat ins Tal. Es steht ja nicht drin und er zementierte und es wird sich nie verändern. Aber er hat es getan. Schon alleine, dass sich was verändern kann. Wie viele haben die Menschen entdecken dürfen. Ich denke daran, dass gerade die Sachen der Medizin, die Erkenntnisse dort, allein was man heute aus einem Tropfen Blut herauslesen kann, das ist erstaunlich und für den Laien sowieso nicht zu begreifen. Alles das ist uns geschenkt worden. Wir telefonieren heute mit dem Fotoapparat und fotografieren mit dem Telefon. Hätte uns vor Jahren keiner geglaubt. Aber Gott hat uns die Weisheit und den Forschern die Kraft geschenkt und die Erkenntnis geschenkt, dass wir es nutzen dürfen. Aber schon geht es los. Und zwar, ich bezeichne ja heute das Smartphone als Geisel der Menschheit, wenn man es nicht richtig bedient. Man hat gesagt, du brauchst Informationen. Man schuf das Internet. Das Internet ist eine feine Sache. Denken wir bloß daran, dass das, was ich jetzt sage, ja, man sonst wo hören kann, mich sehen kann. Gut, ob das jetzt ist eine andere Frage. Ihr wisst, was ich meine, aber trotz alledem. Ich persönlich habe das als Segen empfunden, als es nicht möglich war, hierher zu kommen, als wir uns entfernt oder nicht mehr untereinander treffen konnten. Da war wenigstens noch die Möglichkeit da, etwas von Gottes Wort zu hören. Aber genug von den schlechten Dingen. Es steht aber immer noch da, geht hin und in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Nun ist es ja mit dem Hingehen und dem Predigen so eine Sache. Als ich sagte, manches verändert sich nie, dann habe ich auch gemeint, dass man hier vorne steht und innerlich erregt ist. Manche können es nicht. Können nicht einfach jemanden ansprechen. Und selbst, und das ist auch kein Geheimnis, wenn man darum gebeten hat und dann sagt, ja, jetzt wird es passieren, es geht nicht. Ich habe schon Aussagen gehört, wenn ich dort vorn bin, dann kann ich keinen Finger mehr krumm machen. Geht nicht. Und dann hat jeder eine andere Gabe. Der eine kann das, der andere kann dies. Der eine kann seine Gedanken formulieren. Er kann seine Erlebnisse, die er hatte, mit dem Herrn, er kann Zeugnis davon geben. Mit dem anderen schnürt die Kehle zu, weil er ganz einfach nichts sagen kann. Und doch haben sie alle den gleichen Auftrag. Aber wie sieht es denn aus, wenn an dir die Wirkung sichtbar ist, die du empfangen hast, als du dich für den Herrn Jesus entschieden hast? Wir kommen noch darauf. Das eigene Vorbild. Manchmal merkt man es gar nicht. Da wird gesagt, ja, ich glaube, du bist Christ, ne? Und du warst gar nicht darauf aus, sondern du hast dich ganz einfach so verhalten, wie es der Herr von dir erwartet. Ich möchte an dieser Stelle mal ein Ereignis einflechten, was ich selbst erlebt habe. Im Rahmen einer Belehrung über Gesundheits- und Arbeitsschutz wurde über die Schädlichkeit des Rauchens referiert. Es ging dann noch mehrere Sachen. Es ging um Einatmen von Aerosolen und. Aber auch über die Schädlichkeit des Rauchens. Und nachdem der Referent fertig war, schaute er auf die Uhr und sagte so, Kolleginnen und Kollegen, 20 Minuten Rauchpause. Da war seine Autorität und Glaubwürdigkeit dahin. Da war alles das, was er vorneweg gesagt hat, tun gut, das rein Technische, das hat man verstanden. Aber vom Rauchen, ja, siehst du, der hat doch auch, also was erzählt er uns hier, und ist alles bloß Mist, und. Das sollte uns zu denken geben. Wenn wir jemanden zur Seite stehen wollen, ihm sagen, wie er sich verhalten soll, und leben selber nicht danach, dann ist unsere Glaubwürdigkeit weg. Und wenn wir selber nicht das glauben, was wir dem anderen sagen möchten, nur um vielleicht des Zieles wegen, dann wird das keinen Erfolg haben. Und wie sensibel dieses Thema ist, merkt man immer erst dann, wenn man gar nicht damit gerechnet hat und doch jemand erkennt, mit dem ist was anders. Mit dem stimmt was nicht. Der hält sich von vielen Sachen fern, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber trotz alledem, von dem erwartet man eben, dass er nicht draußen rumbrüllt oder sich dem Alkohol hingibt, obwohl das schon wieder ein anderes Thema ist. So einfach ist das nicht. Das erwartet man nicht. Und wenn du aber sagst, du darfst dieses und jenes nicht und machst das dann selbst, dann sagt er, naja, was ist? Da war einer aus einer ganz anderen Ecke. Da wollte etwas ganz anderes. Da wollte niemanden, da wollte ganz einfach unseren Herrn eine Falle stellen. Die Begebenheit kennen wir alle. Ich lese sie aber trotzdem. Und zwar aus dem Lukas-Evangelium, das Kapitel 10, Vers 25. Und siehe, ein gewisser Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Und da fällt schon, die Frage ist ja von der Sache her eigentlich nicht schlecht, aber dieser Gesetzeslehrer sagt ja das ja aus einem anderen Beweggrund. Denn es stand ja im Gesetz geschrieben, was gemacht werden soll und muss. Und wenn jetzt der Herr etwas anders gesagt hätte, dann hätte man sofort eine Handhabe gehabt und jetzt nach dem Motto, jetzt haben wir ihn, jetzt ist er getappt. Nun gut. Und was antwortet der Herr darauf? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben, wie liest du? Und dann sagte der Gesetzeslehrte, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinem Gott, lieben und aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Das ist ein ganz schönes Paket, was da steht. Und es war genau der Text und die Handhabe war erstmal weg. Du sollst, steht hier. Das heißt, da gibt's nichts anderes. Da gibt's niemanden, der vielleicht drumherum redet oder noch was anderes oder vielleicht sagt, ich brauche doch gar nicht und ich gehöre doch gar nicht und was es da alles gibt. Zu mir hat mal einer gesagt, ich bin geblitzt worden. Aber das ist kein Problem, das gebe ich meinem Rechtsanwalt, erklärt das schon für mich. Das ist ja nicht, das ist verbindlich, du sollst. Wir haben keine anderen Möglichkeiten, du sollst. Den Herrn, schon das Nächste sofort. Wer Herr sagt zu jemand anderem, der erkennt an, dass dieser über ihm steht. Der erkennt an, dass er sich nicht ihm überheben darf. Herr, du sollst den Herrn. Und das ist etwas, was heute ja so ganz unpopulär ist. Jemand über sich zu haben. Früher schrieb man in Personalakten rein und schrieb man rein, sein Vorgesetzter ist. Heute schreibt man das anders rein, weil das ist ja gar nicht gut. Da schreibt man rein, er berichtet. Er berichtet an den oder jenen. Also alles schon weich gewaschen und entschärft. Aber hier steht es eindeutig, du sollst den Herrn, deinem Gott. Und jetzt wird aus dem Herrn nicht nur der Vorgesetzte, sondern jetzt wird aus dem Schöpfer der Himmel und der Erde, der heilige, liebende, aber auch furchtbare Gott. Du sollst ihn lieben aus deinem ganzen Herzen. Nun, es hat jeder eine Vorstellung von Liebe, was das alles beinhaltet. Und es ist auch schon viel darüber gesprochen worden, über Liebe. Und welche Arten der Liebe es gibt. Aber frag dich selber, wie sieht das aus mit Liebe? Wie sieht deine Liebe zu Gott aus? Und das auch noch aus ganzem Herzen. Da ist nichts anderes. Mit deiner ganzen Seele, deines ganzen Inneren. Persönlicher geht's nicht. Es kommt mich darauf an, dass eine Gruppe oder eine Institution diese Tatsache erfüllt, sondern es geht wirklich nur um dich. Nur um dich. Mit deiner ganzen Kraft. Nicht, dass du, wenn es eng wird, sagst, ach, nee, das ist nicht für mich. Mit deinem ganzen Verstand, oh, da wird es kompliziert, da möchte man fast nichts dazu sagen. Aber wir dürfen ihn gebrauchen. Wir dürfen drüber nachdenken. Und dann kommt das, und deinem Nächsten wie dich selbst. Wir kennen das ja vom Samariter. Es geht ja dann auch dann weiter. Was ist mein Nächster? Fragt auch der Gesetzesgelehrte. Wer ist das? Bist du das, lieber Bruder? Bist du das, liebe Schwester? Ist es derjenige, der hilfesuchend auf der Parkbank sitzt? Oder ist es vielleicht der, der gerade mit der Waffe in der Hand in den Krieg gezogen ist und dort töten muss? Wer ist mein Nächster? Und den soll ich auch noch lieben, wie mich selbst. Wie schwer das ist, habe ich kürzlich erst erfahren. Auf der Dresdner Straße, am Dresdner Platz. Ich fahre von Arbeit nach Hause. Da liegt ein Mann an der Bushaltestelle. Kein Mensch ringsrum. Alle Autos, die dort waren, und das waren sehr, sehr viele, fuhren dran vorbei. Fuhren vorbei und ich kam dort an und ich dachte, die musst du jetzt anhalten. Spätestens wegen unterlassener Hilfeleistung musst du anhalten. Ich war gerade im Begriff, da überholt mich von hinten ein Rettungswagen. Fährt dort vor mich hin, stellt sich dort hin und ich dachte, ach, ja schön, da ist jemand da, der sich darum kümmert. Und bin weitergefahren. Hätte ich ja auch nicht dorthin auch noch halten müssen. Aber die Frage, wie sieht das aus mit, wie ist das bei dir mit deinem Nächsten? Wie sieht das aus? Wäre das dein Nächster gewesen? Wäre das genauso gewesen wie der Samariter? Die Begebenheit darum? Was hättest du getan? Oder, und ich gebe zu, ich war froh, dass es so rumgekommen ist. Und wir merken, dass wir diese Punkte, die jetzt hier aufgezählt worden sind, eigentlich gar nicht erfüllen können. Diesen und jenen schon bestimmt und dieser und jener wird auch gemacht, und aber 100% können wir nicht. Und wenn wir das nicht erfüllen und hier steht, das ewige Leben erlangen, dann ist das Sünde. Und da steht es geschrieben in Römer 6, Vers 23, Lohn der Sünde ist der Tod. Ihr kennt's also nicht. Und das ist vielleicht so eine Erkenntnis, die du im etwas Abstand von dem täglichen Trubel, von der täglichen Geschichte, die du hast, die du dann mal mit siehst, dass du eigentlich auch ein Sünder bist. Einem, der noch nie was von Gott oder dem Herrn Jesus gehört hat oder der es nie wissen wollte, damit zu konfrontieren, ist vielleicht gleich ein bisschen viel. Aber eins ist, was du machen kannst. Du kannst ihm erstmal zeigen, ich bin anders. Ich bin da. Ich kann dir helfen. Ich kann dir einen Ausweg aufzeigen. Ich kann nicht sagen, ab morgen hast du keine Probleme mehr. Aber ich kann ihm das Gefühl geben, da versteht mich jemand. Und ich war da so beeindruckt vom vergangenen Sonntag, dass dann Menschen hier Zeugnis gegeben haben, wie sie das empfinden, wie sie sich fühlen und wie sie den Zugang finden zu etwas, was ihre Errettung sein kann. Nämlich, dass sie den Herrn einfach ganz real erleben. Aber wir wollen ja nachher mal feiern. Wir wollen ja die Zeichen der Liebe unseres Herrn Jesus Christus wollen wir ja nachher für uns in Anspruch nehmen. Und jeder kennt die, oder fast alle kennen die Stelle in Lukas 22. Wenn er am Brot dankte, brach, gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern. Das Passamal. Was war denn der eigentliche Grund? Das wurde ja viele hundert Jahre wurde das ja schon gefeiert. Befreiung aus der Knechtschaft von Ägypten mit Passalam und Blut an der Oberschwelle. Befreiung. Befreiung auch jetzt wieder. Herr Jesus wusste ja ganz genau, was ihm passiert. Er wusste ja ganz genau, wie die Jünger zu ihm standen. Jeder Einzelne. Er wusste, dass auch aus diesem Kreis der Verrat stattfinden wird. Das wusste er. Und doch sagte er, dass er sich mit Sehnsucht danach sehnt. Und tut das zu meinem Gedächtnis. Ja, das ist so eine Sache. Vieles nützt sich ab. Wenn man immer wieder das Gleiche tut, immer wieder das Gleiche tut, dann kann es ganz schnell passieren, dass man in eine Sache abkleidet. Naja, es war schon immer so und es wird auch immer so sein. Und der eigentliche Inhalt und das eigentliche Verständnis kann verloren gehen oder zumindest abgeschwächt werden. Ich möchte es ganz einfach heute dazu benutzen, uns wieder, auch mich selbst, uns wieder daran zu erinnern, was diese Tat für uns bedeutet. Dass wir eben nicht der Sünde Lohn empfangen müssen. Dass diese Umklammerung, die wir in unserer jetzigen Zeit sehen, dass die gelöst wird, beziehungsweise verhindert wird. Allerdings nur demjenigen, der dieses Geschenk auch annimmt. Es gibt kein größeres Geschenk, als dass ein heiliger, ein einziger Gott seinen Sohn zur Vergebung unserer Sünden geopfert hat. Dass wir damit bekennen, ja, Du hast unsere Sünden mit hinweggenommen. Du bist das Passahlamm geworden. Und du hast mit deinem Blut unsere Sünden abgewaschen. Und das ist eben nicht einfach nur ein Ritual ist, sondern dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Und nicht nur, dass wir darüber zusammenzucken und zum Schaudern, sondern wir dürfen uns freuen, dass das so geschehen ist. Wir dürfen das erkennen, dass das Ganze, was wir vorneweg gesagt haben hier, letztendlich hier seine Erfüllung findet. Letztendlich dafür dient, dass wir eben nicht in diesen Strudel der Sünde hineingezogen werden. Ja, es wird Sünde bestimmt geben. Wir haben es ja hier gelesen. Aber nur einer kann uns da helfen. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und das wollte er damit hier auch ausdrücken. Jetzt ist es soweit. Jetzt biete ich euch diese Möglichkeit. Und er bietet die mit Sehnsucht. Wenn jemand eine Definition von Liebe braucht, dann braucht er nicht lange suchen, sondern dann nimmt er einfach das, was er hier dabei empfindet. Eine größere gibt es nicht. Und ich hoffe, dass uns das eine Richtschnur und eine Stütze in diesem ganzen Wirrwarr, den wir derzeit erleben, vielleicht auch Angst sein kann. Der Herr ist mit uns. Und das ist etwas, was sich nicht verändert hat. Und das ist etwas, wo man sagen kann, darauf kann ich bauen. Und ich darf euch auch sagen, wenn du vom Turm nach unten schaust, dann siehst du vielleicht diese und jede Delle in deinem eigenen Dasein oder in deinem eigenen Leben. Aber die Schönheit, die wir dadurch haben, die ist unverändert. Die geht nicht weg.